Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Moin, herzlich willkommen. Ihr seht eine neue Folge Frag Calcio hier bei Calcio Berlin. Das bedeutet, ich werde eure Fragen beantworten, die ihr auf dem Community-Tab bei YouTube stellen könnt, der nicht mehr Community-Tab heißt, seit einer halben Ewigkeit, glaube ich. Also Post nennt sich das mittlerweile. Ihr findet einen Post jede Woche bei YouTube, da könnt ihr eure Fragen hinterlassen. Oder wenn ihr uns bei Twitch als Sub supportet, geht das auch auf unserem Discord-Channel. Und großes Lob an euch, ihr habt sehr, sehr viele gute Fragen eingereicht. So viele, dass ich mich wirklich limitieren musste. Ich hätte sogar noch einige Fragen mehr mit reinnehmen können, aber dann würde ich alles sprengen. Arbeitszeit, Videozeit, egal was. Also wirklich Top-Fragen dabei. Ich hoffe, ich habe eine gute Mischung gefunden. Wir starten aber wie so häufig rein mit einem schnellen Quickfire. Mal sehen, wie schnell es wird. Ich versuche mich kurz zu fassen. Und zwar von Daniel Dies Das. Daniel Dies Das schreibt: Quickfire, was hältst du für realistischer? Erstens, Nico Schlotterbeck wechselt noch diesen Sommer oder er beendet seine Karriere beim BVB als Vereinslegende. Ich halte den zweiten Part für nahezu ausgeschlossen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass der Mann für immer und ewig beim BVB bleibt. Es wäre natürlich ein unglaublicher Arschtritt, wenn er dank der Ausstiegsklausel dann diesen Sommer wechseln sollte. Das kann ich mir aber eher vorstellen als eben das Thema Vereinslegende und vor allem Karriere beenden. Ich finde, das gibt's noch einen Unterschied, ne? Oder beziehungsweise, das eine schließt das andere nicht aus. Er könnte auch seine Karriere nicht beim BVB beenden und trotzdem zur Vereinslegende werden, wenn er jetzt die nächsten, keine Ahnung, 7 Jahre da spielt und Titel mit dem Verein gewinnt. Aber ja, das beides zusammen, das sehe ich nicht. Zweitens, die deutsche Nationalmannschaft fliegt wieder in der Gruppenphase der WM raus oder eine afrikanische Mannschaft zieht erstmals ins WM-Finale ein. Halte ich beides für sehr, sehr unrealistisch. Ich glaube, der erste Gedanke von vielen wird sein, naja, klar, Deutschland. Aber mit dieser Regelung der besten Gruppendritten, boah, da muss es ja katastrophal laufen. Das Problem hier an dieser Gegenüberstellung ist, dass ich aktuell, also ich würde mich riesig, bei der einen Sache würde ich mich riesig freuen, der afrikanischen Mannschaft im WM-Finale. Ich glaube, viele von uns würden das gerne mal sehen. Trotzdem muss die Frage erlaubt sein, wer? Also gibt es aktuell eine afrikanische Nationalmannschaft, der wir es zutrauen, gegen die anderen Top-Nationen sich behaupten zu können und dann wirklich es bis ins WM-Finale zu schaffen, das sehe ich momentan einfach nicht. Da finde ich, gibt es nicht diese Mannschaft, diese Überfliegermannschaft oder vielleicht auch irgendwie so diesen chancenreichen Außenseiter. Da müsste schon extrem viel zusammenlaufen. Ja, für was entscheide ich mich denn jetzt? Das ist die große Frage. Boah, ich meine, wenn es bei Deutschland so richtig in die Hose geht, boah, ich finde beides nahezu unmöglich. Komm, nehmen wir die deutsche Nationalmannschaft. Wie gesagt, beides super unwahrscheinlich. Drittens, Manchester City zieht noch an Arsenal vorbei und gewinnt die Premier League oder Tottenham steigt aus der Premier League ab. Beides ist nicht so unwahrscheinlich. Arsenal natürlich am Wochenende, am Sonntag verloren gegen City. Damit sind die bis auf 3 Punkte dran, haben aber ja noch ein Nachholspiel. Sprich, wenn die das Nachholspiel gewinnen, dann sind sie punktgleich und die bessere Tordifferenz hat aktuell noch Arsenal, aber wenn sie die gewinnt, dann wahrscheinlich nicht mehr. Also es ist super eng. Trotzdem, Arsenal ist noch vorne und Tottenham ist aktuell auf einem Abstiegsplatz. Also ich würde mal behaupten, ohne das jetzt irgendwie geprüft zu haben, dass es statistisch wahrscheinlicher ist, dass Tottenham absteigt, weil wie gesagt, die sind schon auf einem Abstiegsplatz und Manchester City, ja, da fehlt noch ein bisschen was, weil wenn Arsenal jetzt alle Spiele gewinnen sollte und City alle Spiele gewinnen sollte und sie von der Tordifferenz gleich bleiben, wird Arsenal trotzdem noch Meister. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Trotzdem, mein Bauchgefühl sagt mir, dass es wahrscheinlicher ist, dass City noch Meister wird, weil Arsenal einfach, also die Formkurve von Arsenal zeigt klar nach unten, die von City klar nach oben. Und bei den Spurs kann ich mir noch vorstellen, da ist es sehr eng zwischen West Ham und den Spurs. 31 Punkte Spurs, 33 Punkte West Ham. Zwischen den beiden wird es sich entscheiden, wer dann als drittes Team runtergeht, abgesehen von Burnley und den Wolves. Ja, irgendwie glaube ich, dass die Spurs noch drin bleiben, auch wenn es aktuell nicht gut aussieht. Das nächste ist, Fabian Hürzler wird im Sommer Trainer bei Leverkusen oder Xabi Alonso wird Trainer bei Liverpool. Ich kann mir vorstellen, dass Xabi Alonso etwas wahrscheinlicher ist, so wie die Saison jetzt verlaufen ist für Liverpool unter Arne Slot. Kann mir vorstellen, dass man da im Sommer zum Schluss kommt, okay, wir müssen auf der Trainerposition was verändern. Ja, Xabi Alonso ist bei Real gescheitert, aber ich glaube trotzdem, dass er ein hervorragender Trainer ist und als Vereinsikone bei Liverpool, glaube ich, steht er da ganz weit oben auf der Liste, wenn man sich von Arne Slot trennt. Das Gleiche gilt ja im Prinzip auch bei Leverkusen. Auch da ist nicht klar, ob man da einen Trainerwechsel durchführen wird. Auch da halte ich es für wahrscheinlich. Halte ich es für wahrscheinlich, dass Hürzler es dann wird? Eher nicht. Also klar, europäisches Geschäft könnte reizvoll sein. Aber der wird auch bei Brighton brutal viel verdienen, könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir auch eher vorstellen, dass er sich einfach in der Premier League etablieren will und darauf hinarbeitet, da in dieser Liga den nächsten Schritt zu machen, anstatt jetzt wieder zurück, beziehungsweise dann zurück nach Deutschland in die Bundesliga zu wechseln, zu einem Verein wie Leverkusen. Ich glaube, Xabi Alonso ist wahrscheinlicher. Harry Kane egalisiert in den restlichen Bundesligaspielen den Torrekord von Lewandowski oder Kylian Mbappé wird noch diese WM den Torrekord von Miroslav Klose einstellen. Das ist mir dann doch relativ einfach gefallen mit einem Blick auf die Zahlen. Also Harry Kane bräuchte noch 9 Tore in 4 Spielen, um ihn zu egalisieren. Und Mbappé hat, und das war mir nicht bewusst, der hat 12 WM-Tore. Er braucht also noch 4. Lass den allein in der Gruppenphase in jedem Spiel treffen. Man braucht Frankreich gar nicht weit kommen. Und wir gehen alle davon aus, dass Frankreich ja zumindest mal ein paar Runden weiterkommt als die Gruppenphase. 4 Tore? Das ist auch easy machbar für Mbappé in seiner derzeitigen Verfassung. Also kann ich mir schon gut vorstellen. Und das Absurde ist halt, dass Mbappé wahrscheinlich noch eine WM bekommt, ne? Also er wird vielleicht noch 2 Weltmeisterschaften Zeit haben, um diesen All-Time-Rekord von Klose zu brechen. Das halte ich dann doch für wahrscheinlicher. Was haben wir noch? Wir haben noch 2. Und zwar, der FC Bayern München holt das Triple oder gewinnt keinen weiteren Titel dieses Jahr. Also theoretisch müsste es wahrscheinlicher sein, dass sie keinen weiteren Titel gewinnen. Ich meine, nee, ihr könnt es noch nicht wissen. Ich glaube, heute Abend ist das Spiel. Also ich nehme am Dienstag auf, DFB-Pokalspiel. Ich meine, da könnte der erste Titel auch schon futsch sein. Aber im DFB-Pokal müssen sie noch das Halbfinale überstehen, das Finale gewinnen. Klar, in der aktuellen Verfassung ist das sehr wahrscheinlich, dass sie das tun. Und in der Champions League müssen sie erstmal eine sehr große Hürde überwinden im Halbfinale und dann noch ein Finale gewinnen. Aber die Bayern sind aktuell so unglaublich gut in Form und da ist eine mit einer Leichtigkeit unterwegs, mit einer Selbstverständlichkeit, mit einem Selbstbewusstsein auch. Ich gehe aufs Triple. 7. Wolfsburg steigt direkt ab oder Preußen Münster schafft es noch, die Klasse zu halten. Da muss ich mit Wolfsburg gehen, weil, also klar, Preußen Münster ist jetzt noch nicht komplett weg vom Fenster. Wenn wir da mal auf die Tabelle schauen, man ist Letzter mit 28 Punkten und der sichere, also Platz 15, der ein Nicht-Abstiegsplatz, ist mit 4 Punkten gar nicht so weit weg. Bielefeld auf Platz 15 mit 4 Punkten Vorsprung, also mit 32 Punkten. Braunschweig, Düsseldorf 31 Punkte. Aber ist ja jetzt nicht so, dass Preußen Münster gerade irgendwie in einem Formhoch wäre und es sich anbahnt, dass die noch da unten rausklettern. Und Wolfsburg, klar, da ist es auch eng zwischen St. Pauli und Wolfsburg. Und Wolfsburg hat gerade gewonnen. Das sind natürlich absolute Big Points gewesen. Ich gehe trotzdem mit Wolfsburg. Das sehe ich bei Münster nicht, lasse aber mich gerne überraschen. Nächste Frage kommt von Seiko oder Siko. Moin Krögi, immer öfter gibt es Spieler, denen nachgesagt wird, zu gut für ihren Club zu sein. Rehse bei Hertha, Elmala bei Köln. Was sind deiner Meinung nach die Top 3 oder Top 5 All-Time-Diskrepanzen zwischen Spieler- und Vereinslevel? Also ich finde, hier muss man unterscheiden zwischen Talent und gestandener Spieler. Weil jemand wie Said Elmala, also das sehen wir ja ständig, dass es junge Talente gibt, die irgendwo durchbrechen, wo man sehr schnell sagt, ja, die werden nicht lange da bleiben. Die sind viel zu gut. Weil sonst könnte man hier über Namen sprechen wie Mbappé bei Monaco damals. Gut, das war auch eine gute Mannschaft, aber oder ein R9 bei Eindhoven oder ein Ronaldinho bei PSG und noch viele andere Talente, die irgendwo durchbrechen, wo man dann sagt, okay, die sind einfach zu gut, die wachsen sehr schnell diesem Verein, über diesen Verein hinaus sozusagen und müssen wechseln zu einem nächst größeren Club. Deswegen auch Elmala bei Köln nicht das perfekte Beispiel. Rehse bei Hertha finde ich schon. Also Rehse ist ja mittlerweile aus diesem Talentalter heraus und kann man schon behaupten, dass er zu gut für die zweite Liga ist, das, was man seit Jahren schon sagt. Also da wird es viele, viele Beispiele geben. Ich kann euch jetzt mal die Namen nennen, die mir sofort eingefallen sind. Maradona bei Neapel. Maradona als einer der besten Spieler der Welt geht zu einem Verein, der kein Top-Club war. Ja? Deswegen Maradona bei Neapel. Dann natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen dadurch geleitet, dass du Elmala bei Köln genannt hast. Podolski bei Köln. Im zweiten Stint. Im ersten Stint würde ich ihn noch mit so in diese Talentgruppe packen. Diese, ja, da ist ein hochtalentierter Spieler bei Köln, der wird zu einem Topclub wechseln, ist zu den Bayern gegangen, ist ja dann aber nochmal zurückgekommen als gestandener Spieler und hat nochmal bei Köln gespielt und war da auch direkt, der hatte dann vor allem, ich glaube, seine letzte Saison bei Köln, der war brutal gut, der hat die ja da alleine getragen teilweise und ist dann zu Arsenal gewechselt. Dann ist mir noch Totti bei der Roma eingefallen, zumindest zeitweise. Logischerweise einer, der zu Real Madrid hätte gehen können und trotzdem bei der Roma bleibt, die teilweise nicht gut aufgestellt war um ihn herum, muss man hier nennen, zumindest zeitweise. Dann, was mir bei der Recherche mal wieder aufgefallen ist Matt Le Tissier, der fast Zeit seines Lebens bei Southampton gespielt hat, die eigentlich immer irgendwie unten drin hingen in der Premier League. Aber er war ein überragender Spieler. Der hat jahrelang über 20 Scorer in der Premier League geliefert in den 90ern, war ein Top-Spieler, einer der besten Spieler der Premier League, aber war viel zu gut für Southampton. Das beantwortet dann die Frage. Und dann bin ich in so Ecken gerutscht wie, ja, okay, dann gibt es ja noch diverse Spieler, die teilweise in ihrer Prime oder am Ende ihrer Prime, aber noch als richtig gute Spieler zum Beispiel nach China gegangen sind, nach Russland gegangen sind, nach Saudi-Arabien jetzt in den letzten Jahren. Da gibt es natürlich diverse, die eigentlich viel zu gut sind für diese Mannschaften und für die, was den Vergleich mit den Mitspielern angeht. Zum Beispiel ganz präsent Oscar in China. Der ist da als so, der war kein großes Talent mehr, als er da hingegangen ist. Ich weiß nicht mehr, wie alt er war, aber er war ein gestandener Spieler in meiner Wahrnehmung und ist nach China gegangen. Und das Absurde ist ja, dass der da noch am Ende seiner Zeit viel zu gut war für die komplette Liga. Oscar in China hatte in seiner letzten Saison, vor seinem Wechsel, ich weiß gar nicht wohin, aber in seiner letzten Saison in China 14 Tore und 24 Vorlagen. Da war er schon in einem höheren Alter. Dann so komische Projekte wie Anchi Makachkala, wie auch immer, ja, wo ganz viel Geld reingepumpt wurde und die dann Samuel Eto'o geholt haben, zwei Jahre nachdem er das Triple mit Inter gewonnen hat. Der war natürlich viel zu gut für diese Mannschaft. Und dann bin ich dazu gekommen, okay, da gibt es diverse Spieler, vor allem in Russland, die länger in Russland bleiben als jetzt Spieler vielleicht irgendwie in Europa oder auch in Südamerika beispielsweise. Und dann bin ich auf Igor Akinfeyev gekommen. Ich finde, den muss man hier auch nennen. Igor Akinfeyev, der Torwart von Moskau, wo man gefühlt Jahr für Jahr gesagt hat oder sich gefragt hat, okay, wann wechselt der nach Europa? Zu welchem Premier League-Verein geht er denn jetzt? Der Typ ist 40 und spielt immer noch bei Moskau. Der ist nie weggegangen. Und da, finde ich, gibt es einige Spieler, wo man jahrelang irgendwie auf den Wechsel wartet, wo es ganz klar ist, okay, die sind zu gut für diesen Verein, die sind teilweise zu gut für diese Liga. Jarmolenko ist zum Beispiel so ein Beispiel. Im Nachhinein muss man fragen, okay, wie gut war er wirklich? Aber natürlich, der hat bei Kiew ja teilweise die Liga dominiert und war, ich weiß gar nicht, wie alt er war, Mitte, Ende 20, als er das erste Mal dann zu Dortmund gewechselt ist, mit nicht so gutem Ausgang. Gutes Stichwort ist Dortmund. Ich habe Dortmund jetzt hier mal so ein bisschen ausgeklammert. Zum einen aus dem Grund, weil wenn du über Haaland, über Bellingham sprichst, dann sind das auch noch sehr junge Talente gewesen. Ja, als die Dortmund so als Übergangsstation genommen haben, dann zu den absoluten Topclubs. Gleichzeitig finde ich, egal wen du hier nennst, Borussia Dortmund ist ein internationaler Topclub. Da ist das Gefälle zwischen der Spielerqualität, gerade wenn man das jetzt mit Podolski bei Köln vergleicht, nicht so krass. Aber ihr werdet da sicherlich auch noch gute Ideen haben. Gerne in die Kommentare damit. Aber das waren so die Namen, die mir eingefallen ist. Da habe ich euch mal mit auf so eine Gedankenreise mitgenommen. Tea Time Thomas hat bei Discord gefragt. Moin Krögi, auf Platz 16 übernommen, aktuell auf Platz 7, Punkteschnitt von 1,79 in der Liga und die Copa del Rey obendrauf. Pellegrino Matarazzo funktioniert scheinbar richtig gut bei Real Sociedad. Wie erklärst du dir diese Entwicklung und was hat Matarazzo dafür getan? Schöne Grüße aus der Stadt der sieben Türme. Schöne Grüße an meine sieben Türme. Und kommen wir zu Pellegrino Matarazzo. Ja, grundsätzlich eine super, super spannende Entwicklung. Wir haben da hier jetzt mal redaktionell reingeschaut in das Ganze. Und ja, also er hat Dinge verändert. Aber das ist dann, glaube ich, auch so ein Effekt, wenn du in so einem Negativstrudel drin bist und dich dann herausspielst sozusagen, dass Dinge auch viel leichter fallen. Aber der Reihe nach. Eigentlich müsste man natürlich auch, oder könnte man hier auch ein komplettes Video zu so einem Thema machen, weil wenn ein Trainer wirklich so einen krassen Impact hat, Urs Fischer bei Mainz oder halt hier jetzt auch in dem Fall, wo wirklich die komplette Saison umgedreht wird, die Formkurve komplett umgedreht wird, dann ist das, dann wird da an vielen Ecken und Enden und Schrauben gedreht worden sein. Ein paar kann ich hier auf jeden Fall nennen. Also was man sagen muss, sein Vorgänger wurde nach einem schlechten Saisonstart entlassen, beziehungsweise, was heißt Saisonstart, war ein relativ langer Saisonstart, nach 16 Spielen müsste das gewesen sein. Der war ein bisschen holprig, aber nicht komplett katastrophal. Dann gab es 3 Spiele in Folge, die man in der Liga verloren hat, und dann wurde er entlassen. Ein ganz wichtiger Faktor, den man da nennen muss, bei diesen 3 Niederlagen hat ein Spieler verletzungsbedingt gefehlt, Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal war dann wieder fit und der Spieler ist einfach der X-Faktor dieser Mannschaft. Da hinzu kommt, dass man bei Real Sociedad auch darüber sprechen muss, dass das natürlich eine Mannschaft ist, die eher in so eine Tabellenregion gehört, finde ich, was die Kaderqualität angeht, als jetzt Richtung Platz 16. Ja, also die haben halt krass unterperformt. Da muss man auf den Trainer schauen, auch auf die Spielweise. Es war halt so, der Trainer Francisco hat vorher sehr viel an der Grundordnung gewechselt, hat versucht, einen Fußball zu spielen, der offensichtlich nicht so richtig zum Kader gepasst hat. Hohes Pressing, Ballbesitz, Kurzpassspiel, Fußball. Die Restabsicherung war eine Katastrophe, die Defensive extrem löchrig. Man hat immer wieder sehr einfache Gegentore kassiert, durch eben Konter, durch Umschaltspiel des Gegners und hat sich da nicht so richtig anpassen können, also die Balance nicht so richtig gefunden. Unter Matarazzo muss man sagen, da wurde aus taktischer Perspektive, wurden schon ein paar Dinge angefasst und behandelt und geändert. Allen voran, Matarazzo bleibt bei einem System. Also sein Vorgänger hat teilweise von Viererkette dann auch mal auf Fünferkette gestellt und wieder zurück und dann diese Grundordnung in Viererkette, dann eine andere. Ja, das ist dann natürlich auch schwierig und gerade was den Defensivverbund angeht, wo man auch wirklich gemerkt hat, ja, teilweise haben, oder zumindest war das der Eindruck, die Spieler haben nicht so richtig ein Gefühl dafür, wie man sich jetzt im Defensivverbund verhalten soll. Und gerade in der Restabsicherung, da braucht es auch, ja, Automatismen. Ich meine, wir haben es, das gleiche Thema hatten wir bei Dino Topmöller bei Frankfurt, wo die Defensive einfach komplett wild aussah, vogelwild aussah, weil auch gefühlt da die Absprachen, die Automatismen nicht funktioniert haben. Dann kommt ein Trainer rein, der da seinen Hauptfokus drauf legt und man kassiert weniger Gegentore. Es ist halt dann immer wichtig, eine Balance zu finden. Matarazzo hat nicht die komplette, nicht die perfekte Balance gefunden, würde ich sagen. Man kassiert auch immer noch wieder diese Art von Gegentoren. Man kassiert relativ viele Gegentore, aber Er bleibt bei einer Grundordnung, er hat ein bisschen mehr Balance reingebracht, ein bisschen mehr Restabsicherung. Dadurch ist man etwas stabiler geworden in der Offensive, eine klarere Struktur, mehrere Automatismen, die man erkennen kann. Oyarzabal zurückbekommen, auch generell, also so Personalien sind ja ganz wichtig. Wir haben es bei Manchester United gesehen, wo dann ein neuer Trainer auf gewisse Spieler wieder mehr gesetzt hat, sie wieder in Fokus gerückt hat, ihnen auch das Selbstvertrauen zurückgegeben hat, die dann auch eben liefern. Und so ist es hier zum Beispiel mit Soler, der so ein On-Off-Spieler bei Matarazzos Vorgänger war, unter Matarazzo im Mittelfeld gesetzt, spielt richtig, richtig gut. Und ja, trotzdem muss man grundsätzlich sagen, Probleme sind noch da, nur nicht mehr ganz so ausgeprägt. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben eine Leiste mit, nennen wir es mal, Offensive und Defensive, Angriff, Verteidigung. Und da hat eben Francisco sehr auf Offensive gesetzt, sehr viel auf Ballbesitz, sehr viel auf Kurzpassspiel. Dadurch ist die Balance ein bisschen ins Wanken geraten, man war defensiv anfälliger. Ja, gerade was die Konterabsicherung, teilweise nur mit zwei Spielern dann irgendwie in der Restverteidigung unterwegs gewesen. Da ist Matarazzo ein gutes Stück mehr in Richtung der Mitte gegangen, wenn man sich so eine Leiste vorstellt eben. Und trotzdem, auch da wird teilweise hoch angelaufen. Welchen Eindruck man auch noch hat, ist, dass man weniger Tim Walter macht. Also man guckt weniger nur auf sich, sondern auch mehr auf den Gegner. Also man sieht auch von Spiel zu Spiel unterschiedliche Herangehensweisen, nicht was die Grundordnung angeht, sondern was den Spielansatz angeht. Wie hoch verteidigt man? Wie offen, wie aggressiv geht man drauf? Wann zieht man sich oder gegen welche Gegner steht man vielleicht ein bisschen defensiver? Es gibt dieses Extrembeispiel bei Real Sociedad, die haben einmal gegen Real Madrid gespielt, hatten 60% Ballbesitz, haben irgendwie 42 Flanken geschlagen in diesem Spiel und verloren am Ende, weil sie von Real Madrid ausgekontert wurden. Und da kann ich schon verstehen, wenn man da als Real Sociedad drauf guckt und sagt, ja, irgendwie auf Krampf dann irgendwie so die balldominierende Mannschaft zu sein, das ist ja alles schön und gut. Vielleicht sind wir das einfach nicht, wenn wir dann gegen eine Top-Mannschaft wie Real Madrid 60% Ballbesitz haben und trotzdem das Spiel verlieren. Und ich glaube, da hat Matarazzo einfach ein bisschen mehr für Balance gesorgt. Und ja, dann spielt es sich halt auch irgendwie mit so einem ganz anderen Selbstverständnis, wenn dann auch die Ergebnisse wiederkommen. Ja, ist eine Mischung aus vielen Sachen. Ich glaube, perfekt läuft es da noch nicht. Aber so lange ist er ja noch nicht im Amt. Und trotzdem kann er schon Erfolge verzeichnen. Also das ist doch schon aller Ehren wert, nachdem er in der Bundesliga, nachdem das nicht so gut geendet ist. Die nächste Frage kommt von Strike Force. Moin Krögi, wie erklärst du dir, was in Polen gerade abgeht? Bis auf den Tabellenletzten kann rechnerisch jede Mannschaft noch Meister werden oder absteigen. Tak. Dziękuję für diese Frage auf jeden Fall. Jesteś Krzysztof. Es stimmt nicht so ganz, was du sagst. Denn vielleicht hast du die Frage schon mal wann anders eingereicht. Seitdem könnte sich was getan haben. Weil wenn wir auf die Tabelle schauen, also jeder kann da nicht mehr Meister werden. Was wir aber feststellen ist, es ist immer noch absurd eng in der Extraklasa. Lech Posen ist Erster mit 49 Punkten. Die haben jetzt immerhin schon mal einen kleinen Puffer. 3 Punkte vor. Meine Verlobte hat mir alle Teamnamen nochmal auf Polnisch eingesprochen, damit ich das aussprachetechnisch auch einigermaßen gebacken bekomme. Jagiellonia, Górnik Zabrze, das weiß ich. Wisła Płock, also das ist der deutsche Name, aber trotzdem, ich wollte es so nah wie möglich am Polnischen versuchen. Wie auch immer, auf jeden Fall 3 Punkte Vorsprung auf Platz 2, aber wenn wir mal schauen, 49 Punkte ist Posen vorne und Katowice hat 43 Punkte auf Platz 7. 6 Punkte Rückstand. Es ist ultra eng und super spannend. Und ja, das ist eine Sache, die man häufiger bei Ligen auf dem Niveau der polnischen Liga beobachten kann. Woran liegt das? Wie kann das so eng sein? Warum ist diese komplette Liga so super eng? Und gerade wenn du den Abstieg ansprichst, also klar, der Tabellenletzte ist abgeschlagen mit 25 Punkten. Aber dann zwischen Platz 17 und, sagen wir mal, Platz 10 liegen 4 Punkte. Nee, das stimmt nicht. Moment, ich kann nicht rechnen. 5 Punkte. Nein. Moment, warte. Cut.
33 plus 3.
4 Punkte. 4 Punkte. Ich bin gerade selber über mich gestolpert, das kann doch gar nicht sein. Zwischen Platz 17 und Platz 10 4 Punkte. Die halbe Liga kann noch absteigen. Dann 38, 39 Punkte. Also, das ist crazy. Das ist, finde ich, noch extremer als jetzt in der zweiten Bundesliga beispielsweise. Aber ich würde behaupten, in allen Ligen liegt das an gewissen Faktoren. Also natürlich, gerade wenn wir auf so eine erste Liga schauen, ist es relativ ungewöhnlich, weil normalerweise entwickeln sich gewisse Hierarchien in einer ersten Liga. Weil die Mannschaften, die regelmäßig vorne bleiben, haben in der Regel auch viel mehr Geld zur Verfügung, sind wirtschaftlich stärker, finanzstärker als die Mannschaften, die eher häufiger in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind. Und dadurch entsteht eine wirtschaftliche Schere, logischerweise. Und deswegen gibt es in Polen nicht diese klare Hierarchie, wenn man so will. Da können wir auf die Meister der letzten Jahre gucken. In den letzten 3 Jahren wurden 3 verschiedene Teams Meister in Polen. Natürlich gibt es historisch gesehen mit Legia Warschau eine Mannschaft, die historisch die beste ist, wenn wir da auf die ewige Tabelle schauen, weit vorne. Aber blende mal hier die ewige Tabelle ein in Polen. Legia Warschau mit 2400 Punkten weit vorne. Ja, aber dann Lech Posen 1900, Górnik Zabrze 1800. Das ist alles so super eng beisammen, weil es, wie gesagt, nicht diese gefestigten Hierarchien gibt. Die Teams sind qualitativ auch viel mehr auf Augenhöhe. Woran liegt das? Wie gesagt, es ist wirtschaftlich alles viel, viel enger beisammen in solchen Ligen, weil weniger Teams durch internationalen Fußball profitieren. Ja, in den Top-Ligen in Europa hast du ja immer 6, 7 Teams, die europäisches Geld, internationales Geld bekommen. Und gerade dann natürlich die Top-Mannschaften, die immer wieder in die Champions League kommen und so, ja, Jahr für Jahr einfach wirtschaftlich noch mehr draufpacken als die anderen Teams in ihrer Liga. Dann habe ich mal ein bisschen recherchiert, sofern es ging. War nicht so ganz einfach, was die TV-Gelder in Polen im Vergleich jetzt mit der Bundesliga angeht. Ist ja eins meiner größten Kritikpunkte an der Bundesliga, diese nicht sehr ausgeglichene Verteilung, in meinen Augen auch teilweise unfaire Verteilung der TV-Gelder. In Polen ist es so, dass die deutlich solidarischer bzw. ausgeglichener ist. Auch hier ein weiterer Faktor. Du hast nicht nur das internationale Geld, was nicht immer an die gleichen Teams geht, weil auch weniger Teams international, vor allem dann auf allerhöchstem Niveau spielen und natürlich dann auch das allergrößte Money irgendwie einsacken können. Du hast auch eine engere, ausgeglichenere Verteilung der TV-Gelder, was natürlich auch die Schere nicht auseinandergehen lässt, sondern relativ eng hält. Und das zeigt sich dann natürlich auch in der Qualität der Kader. Vor allem schauen wir mal auf die Marktwerte auf transfermarkt.de, was den Durchschnitt angeht. Der durchschnittliche Marktwert bei Lech Posen aktuell am höchsten mit 1,47 Millionen. Zwischen der marktwertstärksten Mannschaft im Durchschnitt bis zu Wisła Płock. Oder Wisła Płock. Ich glaube, so werden sie ausgesprochen. Ist 1 Million. So im Schnitt. Das Gefälle, auch wenn ihr auf die Gesamtmarktwerte schaut, natürlich unten bricht es so ein bisschen ab, aber oben an der Spitze, Gesamtmarktwert, 44 Millionen, 40 Millionen, 36, 34. Super eng beisammen. Wenn wir das mit der Bundesliga vergleichen, klar, die Bayern zerstören alles. Ich habe es mal durchgerechnet, oder durchrechnen lassen, ehrlicherweise. Es ist ein Verhältnis von 15 zu 1 in der Bundesliga, was die Marktwertdifferenz angeht. In Polen 6 zu 1. Selbst wenn man die Bayern rausrechnet und Dortmund als Nummer 1 hat, die weit hinter den Bayern liegen, was Marktwerte angeht, ist die Bundesliga trotzdem noch unausgeglichener, was Marktwerte angeht, als die Extraklasa. Und das lässt halt so eine Liga dann ultra spannend sein und immer wieder wechselnde Meister haben. Und natürlich ein Faktor ist auch, dass Legia Warschau halt komplett abstinkt dieses Jahr. Die haben sich ein bisschen gefangen. Ich glaube, die hingen, glaube ich, zu Beginn der Saison oder in der Hinrunde noch ganz weit unten mit drin. Wenn dann halt so eine historische Übermacht, das sind jetzt die letzten Jahre eh nicht mehr gewesen, aber wenn die dann auch so abstürzen, dann öffnet das natürlich Türen für andere Teams. Also stellt euch mal nur theoretisch vor, in der Bundesliga, die Bayern würden die nächsten Jahre immer weiter abstürzen. Würde dann Dortmund jedes Jahr Meister werden, sind wir uns da sicher? Oder würde es halt doch andere Mannschaften geben, die dann Meister mal werden? Keine Ahnung. Leipzig natürlich, Stuttgart, Leverkusen war es ja gerade erst. Also das ist ja auch möglich. Dann ist es viel, viel offener. Weil Bayern ist deutlich weiter weg von Dortmund als Dortmund zum Rest der Liga. Ja, deswegen, spannendes Titelrennen. Gibt es in vielen anderen kleineren Ligen auch immer wieder zu beobachten. In Polen natürlich dieses Jahr besonders extrem. Nächste Frage kommt von Discord, kommt von Simke. Simke schreibt, Servus Krögi. Kurz und knackig, was glaubst du, woran liegt es, dass Arsenal im Endspurt alles am Wegwerfen ist? Scheint, als würden sie die Meisterschaft verspielen. Gali Grü aus Wien. Gali Grü nach Österreich. Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, im Quickfire. City hat gewonnen im direkten Duell, ist jetzt nur noch 3 Punkte hinter Arsenal. Die haben allerdings auch noch das Nachholspiel gegen Crystal Palace. Wenn sie das gewinnen, dann sind sie gleich auf und dann könnte es am Ende, also es wird super, super spannend. Also es könnte auch sehr, sehr gut sein, dass das erst am letzten Spieltag entschieden wird. Es kann sehr gut sein, dass das anhand der Tordifferenz entschieden werden muss am Ende. Super, super spannender Titelkampf und damit hätte man jetzt nicht unbedingt rechnen können. Arsenal war mal 9 Punkte voraus. Ja, aber Arsenal schwächelt extrem im Vergleich zum Rest der Saison. Arsenal hatte dieses furchtbare Spiel gegen Bournemouth. Dann ein spielerisch besseres Spiel in meinen Augen gegen City und trotzdem haben sie diese beiden Spiele verloren und jetzt ist es alles offen. Und wenn ich die wirklich kurz und knackig beantworten soll, dann sind es für mich 4 Faktoren. Offensive, Verletzungen, fehlende Flexibilität, man könnte auch Arteta sagen, Druck. Aber wir machen hier Fracalcio, ich gehe natürlich noch genauer drauf ein. Offensive. Die Offensive ist nicht gut. Generell diese Saison würde ich bezeichnen, würde ich sagen, und das wiederum liegt meiner Meinung nach nicht an Arteta, weil ich glaube nicht, dass sie so spielen wollen zwingend, wie sie das tun. Ich glaube, dass da viele Spieler jetzt gerade in der Rückrunde auch formtechnisch ja nicht gut drauf sind. Und dann hast du in der Offensive eine konstante Ineffizienz. Und das limitiert dann eine Mannschaft, die grundsätzlich, würde ich sagen, eher in Richtung Defensive denkt, also Open Play XG, Open Play Expected Goals war noch nie der Wert von Arsenal in diesem Jahr. Spieler aus dem offenen, oder Tore aus dem offenen Spiel oder Torchancen aus dem offenen Spiel heraus kreieren. Das ist nicht ihre höchste Priorität, zumindest, oder sagen wir nicht Priorität, sagen wir, ist nicht die größte Stärke. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass sie anders spielen wollen, aber dann hast du, da kommen wir gleich zu, auch Verletzungen im Offensivbereich, die dich dann natürlich auch limitieren, die dir Qualität nehmen. Aber, also, die haben ja trotzdem viele Tore geschossen. Die sind Platz 2 in geschossenen Toren und Platz 2 in Expected Goals. Es ist ja nicht so, dass da keine Offensive existiert hat, das komplette Jahr über. Und du erarbeitest dir in der Premier League auch keine 9 Punkte Vorsprung, wenn du keine gute Offensive hast. Die hatten eine sehr, sehr gute Balance im Laufe der Saison. Und Stichwort Balance, wenn wir uns wieder hier diese Leiste vorstellen, Offensive, Defensive, die war super ausgeglichen in der Mitte. Und aktuell lässt die Offensive halt sehr zu wünschen übrig. Das liegt auch daran, dass du eben keine konstanten, effizienten Goalscorer vorne drin hast. Gyökeres, ja, der müsste es eigentlich sein. Der hat 12 Tore in dieser Premier League-Saison geschossen. Kein einziges gegen einen Top-Gegner. Ja, und dann spielt er ja nicht mal gegen City. Havertz war lange verletzt, ist jetzt zurück. Havertz war ja aber noch nie der Knipser. Natürlich hilft er ganz offensichtlich dieser Mannschaft. Hat ja auch das zwischenzeitliche 1:1 sich erarbeitet. War ja kein eiskalter Abschluss vor dem Tor, sondern hat Donnarumma perfekt unter Druck gesetzt. Havertz zum Beispiel hatte dann hinten raus noch eine riesen Chance, die er liegen gelassen hat. Wie gesagt, Havertz darfst du dich nicht verlassen, was konstante Tor-Production angeht. Das müssen andere sein. Und generell, wenn du auf den Kader schaust, ja, da gibt es einige, also die haben eine absurde Menge an Spielern, die dieses Jahr überhaupt schon getroffen haben. Aber außer Gyökeres, kein anderer hat mehr als 6 Tore gemacht in der Liga. Das ist dann einfach zu wenig. Und vor allem, da kommen wir zum Thema Verletzung, wenn immer wieder Offensivspieler, gerade in den letzten Wochen, verletzungsbedingt ausfallen. Ødegaard war länger raus, Havertz war sehr lange raus. Gut, die sind jetzt beide zurückgekommen, aber da kannst du auch nicht erwarten, dass die von einer langen oder längeren Verletzungspause zurückkommen und sofort wieder bei 100% sind in jedem Spiel. Und dann hast du in den letzten Wochen ja immer wieder angeschlagene Spieler. Saka ist die komplette Saison immer mal wieder verletzt gewesen. Merino ist jetzt raus. Und so zieht sich das so durch. Gerade rund um die Länderspielpause waren super viele Spieler bei Arsenal angeschlagen. Das hilft natürlich nicht. Und das kann dann auch dazu führen, dass man in so einen Abwärtsstrudel kommt. Und da kommen wir zu den 2 restlichen Punkten, die ich noch hatte. Arteta. Ich halte Arteta für einen sehr, 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 sehr guten Coach. Aber einer, der anpassungsfähiger sein könnte, sein müsste, der sehr dogmatisch wirkt. Und da kann man einfach auch auf letzten Sonntag schauen. Ich weiß, ich hatte in meinem letzten Frackhalt-Job über das League Cup-Finale gesprochen gegen City und wie City plötzlich nicht mehr mannorientiert verteidigt hat, sondern halt im Raum mit einem 4-2-4. Vielleicht erinnert ihr euch. Die haben das an diesem Spiel am Sonntag quasi genauso wieder gemacht. Und Arsenals Idee dagegen waren lange Bälle? Ich weiß nicht, ob das die Idee war, aber dass sie keine Antwort darauf hatten, obwohl es ja eigentlich relativ offensichtlich war, dass City das wieder ähnlich oder genauso spielen wird, nachdem das in diesem Pokalspiel sehr gut funktioniert hat. Da waren es mir einfach viel zu wenig Antworten, mal eine Flexibilität irgendwie mit reinbringen. Ich finde schon, dass sie teilweise auch mutiger waren und natürlich lange Bälle ist jetzt auch nicht, ist auch eine Art von Flexibilität, wenn du sagst, okay, lass uns mehr lange Bälle irgendwie schlagen. Und es war ja auch, wie gesagt, kein schlechtes Spiel. Die hätten auch hier mindestens mal mit einem Punkt aus diesem Spiel gehen können. Sie hatten Chancen, sie haben sie halt dann nicht genutzt. Sind wir wieder bei der offensiven Effizienz. Und Druck, gerade wenn du 9 Punkte Vorsprung hattest, als Arsenal, und dieser Vorsprung jetzt komplett weggeschmolzen ist, dann geht das im Kopf los. Egal, wie mental stark und gut eingestellt diese Mannschaft ist, glaube ich. Wenn du bei Arsenal spielst, es ist viel leichter, als Manchester City zu jagen, als Arsenal der Gejagte zu sein. Weil es Arsenal ist. Weil das ein Team ist, was jetzt konstant Zweiter wurde. Die auch schon ein bisschen abgestempelt wurden, als diese nicht Titel, als diese titellose Mannschaft, die immer Zweiter wird, immer das Nachsehen hat, nicht gewinnen kann, die seit 2004 nicht mehr Meister geworden ist. Das ist was anderes als Manchester City, die 12 Titel in den letzten Jahren gewonnen haben. Es ist eine viel leichtere Aufgabe und ich glaube, das hemmt, dieser mediale Druck in England, alle schauen da drauf und du bist gerade dabei, diesen 9 Punkte Vorsprung zu verbaseln. Ich glaube, das können die wenigsten ausblenden. Und ja, so gerätst du dann irgendwie in so einen Strudel, wo all diese 4 Punkte zusammenkommen. Vielleicht habt ihr noch andere, auch die gerne in die Kommentare, aber das sind so für mich die 4 zentralen Faktoren. Römerreich stellt eine Frage, und zwar eine sehr schöne. Gude, wenn du ein Team zusammenstellen würdest, Past and Current, also Vergangenheit und Gegenwart, wo auf jeder Position nur Spieler sind, die das Profil Freak of Nature darstellen, wie würde dieses Team aussehen? Sehr schöne Frage. Also Freak of Nature, in meinem Verständnis nicht. Also, es gibt ja auch extrem kleine Fußballer, extrem ungewöhnliche Fußballer, was den Körperbau angeht. Ich denke aber bei Freak of Nature auf jeden Fall an athletisch, physisch absurde Fußballer. Und ich habe versucht, irgendwie eine Mischung hinzubekommen, dass diese Mannschaft am Ende auch einigermaßen Fußball spielen kann. Ey, ganz ehrlich, das muss mal jemand so als FM-Experiment irgendwie machen. Diese Mannschaft würde ich gerne mal sehen. Ist natürlich schwierig, weil einige davon spielen nicht mehr. Aber es ist eine brutale Mannschaft. Gegen die willst du nicht spielen. Wir fangen an im Tor. Ich weiß, der physische, krasse, diese athletische, wie soll man das nennen, Explosion kam erst nach der Karriere. Tim Wiese. Aber trotzdem, der war auch als Spieler brutal durchtrainiert. Kein Wunder, dass der immer irgendwie enge Trikots getragen hat. Der war schon brutal athletisch. Ist mir aber als erstes eingefallen bei Torhütern, die Freak of Nature sein könnten. Dann spielen wir mit einer Dreier-Innenverteidiger-Reihe mit Micky van de Veen. Der ist groß, der ist physisch stark und absurd schnell. Ich finde, Schnelligkeit, wenn der Spieler auch noch irgendwie physisch beeindruckend ist, ist Schnelligkeit auch ein wichtiger Faktor, was Freak of Natures angeht. Micky van de Veen, für mich Freak of Natures. Daneben zwei Spieler, da habt ihr die Namen vielleicht noch nicht gehört, aber das sind so Spieler, die man immer wieder liest und nennt, wenn es um diese physisch unnormalen Spieler geht. Danny Shitu war Innenverteidiger, hat in England, glaube ich, lange vor allem gespielt. Googelt den einfach mal, Bildersuche, dann wisst ihr, was ich meine. Da gibt's Fotos von dem oben ohne, der sieht aus wie ein NFL-Linebacker. Krass. Ein anderer genauso, nämlich der neben ihm, George Elokobi. George Elokobi, auch hier gerne mal eine Bildersuche. Vielleicht können wir hier auch mal ein paar Bilder einblenden. Krass. Das ist meine Dreier-Innenverteidigung. Dann haben wir natürlich ein Vierer-Mittelfeld. Wir machen erstmal die Schienenspieler. Bisschen defensiver rechts, dafür offensiver links. Kyle Walker rechts. Athletisch, groß, kräftig, Power und wie gesagt extrem schnell. Kyle Walker, Schienenspieler rechts. Schienenspieler links, natürlich darf er nicht fehlen, Adama Traoré. Kraftpaket, brutal schnell, stark im 1 gegen 1. So einen braucht man auch. Das Mittelfeld, da musste ich Yaya Touré mit reinnehmen. Zum einen natürlich, weil der erstmal ein Schrank war, aber ein Schrank, der technisch brutal stark war, der auch ein extremes Tempo mitgebracht hat für diesen Körper allen voran. Und daneben einer, vielleicht auch hier ein bisschen Postkarriere geprägt, Seroberto. Seroberto ist halt ein Vorzeigeathlet, heute noch. Aber auch damals schon. Ich habe hier noch ich fand ein Kanté so als Pferdelunge ist auch irgendwo Freak of Nature, aber ich wollte dann doch mehr so auf diese klassische Athletik und auf diese Richtung gehen. Man könnte hier auch einen Patrick Vieira mit reinnehmen, der halt die Größe dann noch mitbringt im Vergleich zu Seroberto. Aber Touré, Seroberto, sehr schönes Mittelfeld. Und dann vorne, einen Dreiersturm, bestehend aus Erling Haaland, klar, der muss mit rein. Hulk muss mit rein. Guckt euch diese Oberschenkel an. Freak of Nature. Und the freakest nature of them all, Akin Fenwa. Akin Fenwa. Schrankwand. Reine Schrankwand. Muss mit rein. Diese Mannschaft würde ich gerne mal spielen sehen. Wie gesagt, FM-Experiment, wer zu viel Zeit hat. Letzte Frage kommt von H. Das ist ein Name bei Discord. H. Und das ist eine Frage, wo ihr alle mitspielen könnt. Ich habe sie schon gespielt, aber ich habe sie so gespielt, wie es gefordert war. Moin, kleine Assoziationsfrage. An welche Spieler denkst du als erstes, wenn du folgende Begriffe hörst? So, ich lasse ein paar Sekunden immer Pause, damit ihr nicht beeinflusst werdet. Aber ich habe sie mir aufgeschrieben, an die ich zuerst gedacht habe. Und ich finde es super spannend, weil wir haben es hier in der Redaktion gespielt und es ist natürlich komplett unterschiedlich, je nachdem, in welcher Zeit, in welcher Phase du mit dem Fußball sozialisiert wurdest. Also, Assoziationsspiel. An wen denkt ihr beim Begriff Kopfballmonster? Keine Ahnung warum, also, er war kopfballstark, aber dass er mir als erstes einfällt, Oliver Bierhoff. Wichtige Tore mit dem Kopf gemacht, war früher immer, ich meine, das haben viele von uns gemacht früher, ja, irgendwie im Garten oder auf dem Bolzplatz gespielt, einer im Tor, war dann irgendjemand, ich war häufig Fabian Barthez und als Spieler war man dann auch irgendjemand und jedes Mal, wenn man irgendwie so Kopfballübungen gemacht hat, war man Oliver Bierhoff früher. Nächster Begriff, Freistoßexperte. Da sind mir ganz viele in den Kopf gekommen. Als erster Juninho, dann Grimaldo und ach, diverse andere. Aber Juninho war der erste, der mir eingefallen ist. Nächster Begriff ist Tempodribbler. Gibt's auch natürlich einige. Da tatsächlich habe ich mal keinen aus meiner Jugend genommen. sondern der erste, der mir einfällt, weil ich finde, er ist der stärkste 1-gegen-1-Spieler aktuell, vor allem was so, ja, was so einfach klassisches Dribbling angeht und auch Tempo-Dribbling angeht, Jeremy Doku. Viele in der Redaktion haben Vinny Junior genannt, aber mir ist Jeremy Doku als erster eingefallen. Big Game Player. Hatten wir viele Überschneidungen in der Redaktion. Didier Drogba ist es bei mir geworden. Der erste Gedanke, die erste Assoziation. Nächster Begriff, One Season Wonder. One Season Wonder. War bei mir relativ klar. Ich denke da immer zuerst an Grafitsch. Grafitsch, dieses eine Jahr bei Wolfsburg, Meisterschaftssaison. Ich weiß gar nicht, das wird ihm, glaube ich, gar nicht gerecht, oder? Ist Grafitsch über so ein klassisches One-Season-Wonder? Ich meine, wir haben das Thema schon häufig in irgendeinem Content verbraten. Damals bei OneFootball auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Tierlist gemacht. Ich glaube aber jetzt auch schon bei Calcio Berlin. War das wirklich nur eine Saison, die da so stark war? Ja, dann, der hat davor und danach auch noch 11 Buden gemacht in der Bundesliga. Natürlich, die 28-Tore-Saison fällt da schon klar raus. Klar, in anderen Ligen dann auch nochmal ordentlich geknipst, aber ja, zählt schon mit rein auf jeden Fall. Grafitsch war auf jeden Fall meine Assoziation. Die nächste ist, in Klammern, positive Drecksau. Mein erster Gedanke, ich lasse euch noch kurz überlegen, mein erster Gedanke, kann ich aber sagen, war mir nicht positiv genug. Der war einfach nur eine Drecksau. Liebe Grüße an Stefan Effenberg. Deswegen mein zweiter Gedanke, das ist eine positive Drecksau gewesen, zur gleichen Zeit beim gleichen Verein gespielt, Jens Jeremies. Da gut, hier aua. Flankenkönig ist der nächste Begriff. Flankenkönig. Und da merkt man wirklich, in welcher Zeit ich mit dem Fußball sozialisiert wurde. Bernd der Anschneiderschneider. Das war für uns der Flankengott. Bernd der Anschneiderschneider. Keiner hat den Ball so gut angeschnitten wie Bernd der Anschneiderschneider. Das ist nicht sein offizieller Spitzname, das war der Spitzname, mit dem wir früher gearbeitet haben. Dann auf dem Feld Bernd der Anschneiderschneider. Einen haben wir noch. Da hat jeder sofort was im Kopf. Mittelfeldregisseur. Ich muss ganz ehrlich sagen, da fand ich meine erste Assoziation, kann ich ganz offen sagen, nicht besonders gut. Das war Riquelme. Ja, der ist auch irgendwo Mittelfeldregisseur gewesen, aber der ist für mich so der Inbegriff von einer klassischen 10. Jemand, der auf der 10 als Parkuhr parkt und von da aus das Spiel um sich herum gestaltet, aber so Regisseur, Dirigent, ist für mich Andrea Pirlo. Das war der zweite Gedanke, deswegen Pirlo an der Stelle. Bin sehr gespannt auf eure Assoziationen. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben und könnt sie in die Kommentare packen. Das war auf jeden Fall Fracalcio für diese Woche. Vielen Dank für die großartigen Fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Video liken natürlich nicht vergessen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Kanal abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Und dann sehen wir uns wieder bei Cafecalcio am Donnerstag. Eine neue Folge Hall of Fame. Eine sehr, sehr gute Folge Hall of Fame, die auch sehr oft gefordert wurde. Haben wir heute aufgenommen. Könnt ihr euch drauf freuen. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao.